Ich wurde also 1968 als Generaldirektor berufen. Vorher wurde ich auf das Sozialistische Institut in Ransdorf geschickt, war also dort 6 Monate zur Schule. Und als ich als Generaldirektor tätig wurde, war ich zur ersten Dienstberatung beim Minister. Und der Minister hat mir Vorwürfe gemacht, was alles im Automobilbau nicht in Ordnung ist. Das ging mir so nahe, dass ich um eine Aussprache bei ihm gebeten habe. Er sagte, die kannst du haben. Dann war ich mit dem Minister, dann war Dr. Gorgi, Kaderleiter, der Staatssekretär. Da habe ich ihm gesagt, dass ich mich nie über meinen Vorgänger beschwert habe, aber dass ich es nicht schön finde, wenn man für Dinge kritisiert wird, für die man nicht verantwortlich ist. Und ich habe mich nicht nach dieser Funktion gedrängt und bin gerne bereit, eine andere Aufgabe wieder zu übernehmen. Der Minister antwortete, Sie wollten mir doch noch helfen und das wäre eine Hilfe, die Sie hier angeboten haben. Ja, es ging dann so gut aus, dass zur nächsten Dienstberatung der Minister mich mit Vornamen angesprochen hat, mit Winfried. Nun, welche Probleme standen? Als ich die Funktion übernahm, waren in Pralitz, das ist an der polnischen Grenze, rund 1700 Fahrzeuge standen dort abgestellt, wo das Gras schon durch die Motorhaube wuchs. In Berlin, Imberhandel, das ist der Importbetrieb gewesen vom Automobilbau, waren 450 Millionen Ersatzteile auf der Straße, die durch die Polizei, die sind also mit dem Streifenwagen unten gefahren und haben jetzt die Ersatzteile bewacht. Und in Sangerhausen hatte der Betriebsdirektor das Klappfahrrad auf den Markt gebracht. Der Bedarf war groß und konnte also nicht gedeckt werden. Die ABI hatte sich eingeschaltet und ich erhielt den Auftrag, innerhalb von 4 Wochen die Autos aus Pralitz wegzubringen. Wir hatten uns überlegt, was wir nun machen. Ich war ja im Werk Sachsenring gut fündig und hatte dort eine Truppe von 40 Mann organisiert, die nach Pralitz gingen, dort eine professorische Lackieranlage aufgebaut haben, Spezialisten hochgeschickt, die also in der Lage waren, diese Fahrzeuge so in Ordnung zu bringen, dass sie verkaufswürdig waren. Außerdem haben wir organisiert die ganze Umgestaltung des Zuzugs. Das heißt, wir haben die Autos nicht mehr nach Pralitz kommen lassen, sondern haben in den Bezirkshauptstädten sogenannte IFA-Vertriebe eingerichtet, die also die Autos erhielten aus der Sowjetunion und diesen Verkauf über die IFA-Vertriebe in den Städten organisiert haben. Das war Leipzig, das ist Chemnitz gewesen, das ist Erfurt, Berlin war der Betriebsdirektor Müller, das ist Ihnen sicherlich bekannt. Und damit haben wir eigentlich das Problem gelöst. Ich konnte dem Minister der ABI, Matthias hieß er wohl, berichten, dass wir Pralitz geräumt haben und dass das in Ordnung ist. Im Behandel war etwas schwieriger, hier musste gebaut werden und das wurde auch gemacht und es hat sich dann auch gelöst. Mit dem Klappfahrrad, da hat man mich nach Sangerhausen bestellt und ich, das Fernsehen, da war damals so eine besondere Sendung, die also da immer darüber berichtet hat, was in der Wirtschaft nicht in Ordnung ist und wie es in Ordnung gebracht werden soll. Ich hatte den Hauptdirektor vom IFA-Vertrieb mit und man wollte uns dort besondere Kleidung anlegen und wir sollten dann im Rosarium mit dem Klappfahrrad fahren. Ich habe gesagt, also das mache ich nicht, dann haue ich ja wieder ab. Und ja, da waren sie einverstanden. Ich bin allerdings dann mit dem Klappfahrrad in dem Rosarium gefahren. Das war komisch, das war das erste Mal auf so einem Fahrrad zu fahren. Und musste also versprechen, dass wir das Problem lösen. Ich hatte zwar keinen Knopf in der Tasche, um das zu finanzieren, aber es ist uns dann gelungen, in Sangerhausen, und der Betrieb produziert ja heute noch Fahrräder, nun das Fahrradproblem zu lösen. Das waren also so die ersten Probleme, mit denen ich zu kämpfen hatte und die ich in Ordnung bringen musste. So. Ja, es wurde hier also gesagt, dass die VVB, dass wir hatten 105.000 Beschäftigte mit dem IFA-Vertrieb im Behandel. Ich habe Ihnen hier mal ein paar Fertigungsprogramme mitgebracht, damit Sie sich mal ein Bild machen können, was alles im Automobilbau produziert wurde und wer es produziert hat. Ich würde aber bitten, dass ich die Hefte dann wieder zurückkriege. Die sind sowohl von der VVB und dann auch von den späteren Kombinaten, wurden ja 4 Kombinate gebildet.
Wie ist das denn gewesen? Das war ein Zusammenschluss, die VVB war ein Zusammenschluss von 44 Betrieben, einschließlich Zulieferbetrieben. Und wie ist denn so ein riesiges Konstrukt überhaupt noch zu leiten?
Ach ne, wir haben, das Grundprinzip war ja die Planung. Und die Betriebe mussten dann berichten, wie sie die Planaufgaben erfüllt haben. Und ich muss sagen, ein wichtiges Problem war ja Plan, Bilanz und Vertrag. Das hat nicht immer gestimmt. Der Plan, die Stückzahl wurde uns vorgegeben. Die Bilanz, dass wir das Material bekommen, was dafür notwendig ist, um die Fahrzeuge zu bauen, war nicht immer erfüllt. Und so gab es immer große Probleme, dann im Rahmen der Planerfüllung die Stückzahlen zu sichern. Aber ich muss auch sagen, die Belegschaft war in den 50er Jahren so begeistert mit der Arbeit, dass sie selbst über Silvester durchgearbeitet haben, um den Plan zu erfüllen. Sie haben nicht Silvester gefeiert, sondern haben dann ein Glas Sekt getrunken, als wir die Stückzahlen erfüllt hatten. Und insofern muss man also sagen, dass, wenn man mit den Menschen richtig umgeht, viel rauszuholen ist. Mir ist es also auch passiert, dass wir in der B50-Produktion nicht die Stückzahl gebracht haben, die notwendig war. Und da haben wir eine Prämie gesetzt, haben gesagt, also wenn so viele Fahrzeuge mehr kommen, gibt es für jedes Fahrzeug so und so viel Geld. Der Erfolg war, dass uns das Geld nicht gelangt hat, dass sie mehr Fahrzeuge gemacht hatten, als wir im Plan mit dem Geld vorgesehen haben.
Ein wunderbares Beispiel. Umgesetzt? War das Ihre Idee?
Ja.
Als Leistungsprinzip sozusagen.
Nun muss ich noch dazu sagen, dass in der DDR und in den sozialistischen Ländern es keine Industrie gab, die die Ausrüstung für den Automobilbau hergestellt haben. Wir mussten uns also die gesamte Ausrüstung selber herstellen. Das ging Fließstraßen, wir haben ein Ovalband gebaut, dort hatte ich 10 Leute zu VW geschickt nach Wolfsburg. Ich hatte den Produktionsdirektor Höhne von Wolfsburg gut gekannt. Da war auf dem Erzgebirge.
Ende der 50er Jahre, ne?
Ja. Und die haben dann die Anlage dort abgezeichnet und wir haben die dann nachgebaut und haben mit 21 Stationen die gesamte Bodengruppe auf dieser Straße fertigen können. Wir hatten dann mit dem Professor Mattes, der war vom Arbeitshygienischen Institut, Untersuchungen gemacht, welche Arbeit günstiger ist für den Arbeiter, wenn er immer dieselbe Arbeit ausführt, also das Pumpen und Schweißen an der gleichen Stelle, oder wenn er mit dem Wagen rundum gefahren ist, die 21 Stationen, und hat immer alle Arbeiten machen müssen, die auf den 21 Stationen notwendig waren. Ergebnis kam raus, die immer gepunktet haben, haben auf ihre Arbeit geschworen, und die mit dem Karussell rumgefahren sind, die haben auf dieses Prinzip gut gehalten. Also gab es dann immer wieder Probleme. Und ich muss sagen, dass wir alles selber bauen mussten. Ich hatte dann von der Firma Dürr für Sachsenring ein Projekt bekommen für eine Lackieranlage. Und die Die erforderlichen Mittel wurden dann auch beim Ministerrat angefordert. Und der Ministerpräsident hatte, da war in Leipzig eine Firma, die kleine Spritzkabinen gebaut hat, Holzhausen, Sprio Holzhausen hieß die Firma. Und der Mann, der Werkleiter, wurde nach Berlin bestellt und der wurde gefragt, ob er nicht so eine Anlage bauen kann. Ja, er hat stark gefühlt, hat gesagt, jawohl, die baue ich. Aber was passierte? 4 Wochen später war dann noch ein Westen abgerückt. Und das Projekt war uns flöten gegangen. Das heißt, wir mussten die Anlage selber bauen. Und haben sie auch selber gebaut. Große Schwierigkeiten waren mit dem Trockentunnel, als wir die ersten Karossen durchgefahren haben, war die Oberfläche wie Sandpapier. War alles mit Staub bezogen. Wir haben dann Freiberg, hier die Bergakademie eingeschalten. Die haben dann Luftmessungen gemacht. Und haben dafür gesorgt, dass also keine Luft mehr von außen angesaugt werden konnte, sondern dass ein Luftdruck entstand, dass also kein Staub mehr in die Anlage kam. Und die Anlage hat dann funktioniert. So könnte ich also viele Dinge, über viele Dinge berichten, die wir nun erledigen mussten und die uns gestellt waren und die uns immer wieder zu Schwierigkeiten und Problemen geführt haben. Ich könnte zum Beispiel auch berichten, wir hatten beim Trabant, müssten die Interachsen über Kopf angeschraubt werden. Und der Haupttechnologe hatte die Konstruktion des Trabants so beeinflusst, technologisch, dass neben den Radkästen 2 Büchsen eingeschweißt wurden. In die Büchsen wurde ein Bolzen eingeschraubt, der mit dem Kugellager versehen war und damit konnte man die Karosse auf dem Band ganz einfach schieben. Und jetzt war das ein U-Eisen, dass auch die Karosse nicht rausfallen konnte und man hat eine Wendevorrichtung gemacht, sodass das Dach nach unten stand, der Boden nach oben und die Arbeiter konnten dann die Hinterachse von oben einführen und hatten also eine große Arbeitserleichterung. Und ich muss sagen, das Neuerwesen in dieser Richtung wurde von uns stark gefördert und immer wieder angeregt, mitzuhelfen, wie wir unsere Arbeit verbessern können und was wir tun können. Wir haben eine Fließfertigung in dem FB7 zum Beispiel einrichten lassen. Da wurden über Pfingsten 259 Maschinen umgesetzt, die also vom Hauptwerk in das Werk 2, das ist das Werk Audi, Horsch war Werk 1, Audi war Werk 2, in das Werk Audi kam und haben dort die Maschinen angeschlossen. Das war ja kompliziert, die mussten ja immer zur richtigen Stelle stehen, die Anschlüsse mussten da sein, denn nach Pfingsten, dem ersten Arbeitstag, sollte die Produktion laufen. Und die ist gelaufen und alle waren stolz, dass alle dieses Ergebnis erreicht haben.
Herr Dr. Sonntag, da auch Karl Döring hier ist, der ja ab 1985 allerdings erst, aber immerhin der Generaldirektor vom ECO war, interessiert uns, wie sind Sie denn, Sie haben ja ab 1968 Bleche aus Eisenhüttenstadt bezogen, wie sind Sie denn für die Untergestelle und auch die Karosserien, wie sind Sie denn zufrieden gewesen mit der Lieferung?
Ja, also ich muss ja sehen, die Bleche waren ja in der Embargo-Liste. Das heißt, wir konnten keine Bleche importieren. Wir mussten uns die Bleche organisieren. Da waren immer Trupps mit unterwegs, die Bleche aus den Ländern dann über bestimmte Wege uns zugeführt haben.
Bis 68, ne?
Ja. Das waren natürlich auch Probleme, weil unterschiedliche Bleche, die sind beim Verpressen unterschiedlich aufgesprungen. Das heißt, die Passgenauigkeit war dann nicht immer gegeben. Es gab dann Nacharbeit, um die Bleche entsprechend nachzuarbeiten. Und mein Vorgänger, der Generaldirektor Lang, hat ja eben aufgrund, dass es keine Bleche gab, die Kunststoffentwicklung ins Leben gesetzt. Genau. Er hatte angefangen zu Hause selber mit einem Bottich mit Holzschliff und Phenolharzen gerührt und dann das Wasser ausgepresst mit einem Luftsack und dann gepresst und damit Teile hergestellt. Aber das Verfahren war so kompliziert, dass man es nicht serienmäßig einführen konnte. Da Da war Folgendes passiert. Die hatten dann einen großen Luftsack und wollten die Teile pressen. Und da war der Sack geplatzt. Und da hat der Werkleiter Mikoc das Ministerium angerufen, Sack geplatzt, was machen? Da haben die gesagt, wir können nichts machen, Sack selber fliegen. So begann also die Kunststofffertigung. Und dann war der Herr Bartel, der hat anstelle des Holzschiffes die Baumwolle eingesetzt. Wir haben also die Baumwolle genommen, das waren Baumwollabfälle, die in der Textilindustrie nicht mehr verarbeitet werden konnten, kurzfristige. Und diese Baumwolle wurde mit 50% Phenol oder Cresolharz angereichert und dann bei 180 Grad gepresst. Nun muss ich sagen, dass die Auto-Union und auch Mercedes schon vor dem Zweiten Weltkrieg sich mit dem Kunststoff und mit der Presserei beschäftigt haben. Die haben aber nie fertig gebracht, den Kunststoff zu bringen, weil sie immer hart auf hart gepresst haben. Sie haben also immer versucht, Stempel und Unterstempel auf das Material zu drücken. Und da gab es dann unterschiedliche Stellen, die also nicht richtig ausgehärtet waren. Und der Herr Bartel bei uns, der hat Folgendes gemacht. Wir hatten dann Schalen, Pressschalen in Bronze und der Oberstempel war mit Gummi vulkanisiert. Wurde auch aufgeheizt auf 180 Grad und da der Gummi auf das gepresst hat, hat sich der Druck ausgeglichen. Und da sind wir mit viel niedrigeren Pressdrücken ausgekommen. Wir hatten 400 Tonnen Pressen und in Westdeutschland hatte man 4000 Tonnen Pressen zum Einsatz gebracht. Und dieses Verfahren hat sich sehr gut durchgesetzt. Wir mussten allerdings nach 2000 Erpressungen den Gummi rausreißen und wieder neu vulkanisieren. Aber das war eine normale Angelegenheit, die uns keine größeren Probleme bereitet hat. Damit haben wir eigentlich die Kunststoffentwicklung des Duroplaststoffes ins Leben gerufen und konnten damit die Bleche einsparen, die wir sonst Bleche gebraucht hätten. Wir haben den Kunststoff auf Schiffe gebracht mit Infrarotbestrahlung. Wir haben in Moor eingekramt, 3 Jahre haben es rausgenommen. Der Kunststoff war unbeschädigt und war ohne weiteres weiter zu verwenden. Also hat sich sehr bewährt. Allerdings nach heutigen Ermessen Fertigungsaufwendungen zu teuer. Denn mit modernen Pressen kann man und die Bleche, wie sie heute sind, die Bleche waren ja damals nicht verzinkt, die Karossen sind verrostet nach kurzer Zeit, wenn da eine Schadfläche von Lack war. Und das hat man dann gelöst durch verzinkte Bleche. Auch hier muss ich wieder sagen, unsere Regierung hat oft Dinge erlassen, die unverständlich waren. Wir mussten also jedes Jahr 74% Material einsparen. Jetzt sparen Sie mal ein bei einem Zulieferer, der schon 10 oder 15 Jahre das gleiche Teil herstellt. Zum Beispiel die Auspuffanlagen für den Trabant. Was hat er gemacht? Wenn erst die Auspuffanlage 1,4 mm Bleche hatte, dann war es 1,2, 1,1 bis auf 0,99 mit dem Ergebnis, dass die Auspuffanlage gerade noch ein Jahr gehalten hat, wenn sie vorher 5 oder 6 Jahre gehalten hat. Ich hatte dann einen Mitarbeiter beauftragt, das mal zu untersuchen. Wir haben das dann auch an die TU Dresden gegeben und ich war auch in Ransdorf, hat es in Ransdorf gegeben. Und man hat dort gesagt, ja, das ist zwar richtig, aber es passt im Moment nicht ganz in unsere Zeit. Man hat dann festgelegt, da gab es ja immer diese Planmethodiken, die jedes Jahr rauskamen, die Betriebe gekriegt haben. Und da sollte das am Beispiel Mähdrescher und was weiß ich, Kühlschrank und noch was, sollte diese Methode erprobt werden. Aber das ist eben nicht weiter rausgekommen. Und wir haben das dann gelöst, indem wir verzinkte Bleche eingesetzt haben. Und damit waren die Auspuffanlagen wieder vollkommen in Ordnung und haben gehalten, dass sie gar nicht mehr kaputt gingen. Das sind also einige Beispiele, mit denen wir uns zu tun hatten. Ich möchte auch zum Pressstoff noch was sagen. Der B70 war ja eine Schwarzentwicklung. Der B50, die Urkonstruktion wurde in Chemnitz im sogenannten Forschungsentwicklungswerk konstruiert. Das war der Vorgänger, war ein Betrieb der Alunion. Und wir haben in der DDR einen Betrieb gehabt, der hieß Firmenbau Schwarzenberg. Und dieser Firmenbau Schwarzenberg, der gehörte zum Automobilbau und hat uns die Werkzeuge gemacht, die wir gebraucht haben, um Karosserien zu ändern und neu herzustellen. Und durch den Dr. Mittag wurde mit der Kombinatsbildung in anderen Bereichen festgelegt, dass der Betrieb dem Automobilbau weggenommen wird. Der ist dem Pressenwerk Erfurt zuzuordnen, damit Erfurt komplette Pressen mit Werkzeugen liefern kann und ausrüsten kann. Wir waren dadurch der Geschädigte, denn wir hatten dann niemanden, der uns mehr Werkzeuge für die Blechsteine herstellt. Wir haben dann im Betrieb selber einen Firmenbau aufgebaut. Werk Sachsenring hatte zum Beispiel 1200 Beschäftigte im Werkzeug- und Maschinenbau. Wir haben also dort alle Ausrüstung selber hergestellt und haben dann uns die Werkzeuge, die Presswerkzeuge selber hergestellt. Nur so waren also die Dinge zu lösen. Und zurück zum Pressstoff nochmal. Es war also eine Schwarzentwicklung und die sich dann nicht mehr verheimlichen. Wir hatten das erste Auto fertig und wir waren so vorgegangen, dass wir die Teile von dem Fahrzeug, das in Chemnitz entwickelt worden war, etwas größer gemacht hatten, damit das die Karosse auf das Fahrgestell F8 passt. Und da kam immer die Kommission und haben geprüft, ja, die Maße, die stimmen, aber warum sind denn die so lang? Haben wir gesagt, weil der Brechstoff vorne ausfranst, das brauchen wir als Verschnitt. Und naja, dann, wo das Fahrzeug fertig war, war es ja nicht mehr zu verheimlichen. Der verantwortliche Leiter, der das Fahrzeug in Chemnitz entwickelt hat, der Herr Ort, Oberingenieur Ort, der war ja immer dagegen, dass wir den B70 bauen. Und ich habe dann ihren Generaldirektor erreichen können, dass der Herr Ort dann nach Zwickau kommt und der hat dann den ersten Artikel über den B70 geschrieben. Wir waren beim Minister oder Staatssekretär Koch, der war von Suhl, und haben nicht drum gerungen, dass wir das Auto bauen können. Bis früh um 3 Uhr saßen wir bei ihm im Büro und wie wir uns dann verabschiedet haben, er hat gesagt, und wir bauen das Auto. Da sagt er, das wirst du noch sehen. Na gut, 3 Wochen später kam die Auflassung, das Auto kann gebaut werden, muss aber zur Leipziger Messe ausgestellt werden. Jetzt hatten wir noch Probleme mit dem Lackieren. Der Lack hat nicht richtig gehalten. Wir haben die Autos, die wir aufstellen mussten, teilweise 4-5 Mal lackiert, damit der Lack einwandfrei war. Wir haben dann einen finnischen Lackiermeister gehabt, der hat einen sogenannten viele Wechslack entwickelt, mit dem wir zuerst vorgelackiert haben und dann hielt der Lack einwandfrei. Dann trat ein nächstes Problem auf. Der Lack hatte immer so Pickel, wie Blieben, die an der Oberfläche erschienen. Haben wir die Lackfabrik bestellt, hier, euer Lack ist nicht in Ordnung. Wir sind dann vor das Vertragsgericht gegangen, die mussten sogar Vertragsstrafe bezahlen. Aber dann haben wir festgestellt, es lag an uns. Wir hatten in der oberen Schicht Samenkapseln und der Lack ist ja nicht vollkommen viskosefrei, sondern die Flüssigkeit hat die Samenkapsel aufgequollen und die haben den Lack hochgeschoben. Wir haben das dann umgestellt, haben die obere Schicht vom Pressstoff kapselfrei gemacht und damit war auch das Problem gelöst. Also auch hat es mal einen Falschen erwischt, dass er dafür bezahlen musste. Das also soweit.
Herr Dr. Sonntag, wollen Sie mal eine Pause machen? Dann lassen wir Herrn Professor Rösler mal ein paar Sachen.
Ja? Ja, können wir machen.
Gut, können Sie sich mal ein bisschen ausruhen. Möchten Sie noch einen Kaffee und hier können Sie ein Stückchen
Kuchen? Nee, ich habe noch damit.
Gut. Ja, ein paar Stichworte nur. Also das erste Mal, ein Generaldirektor eines Nicht-Schwerpunktzweiges. Die anderen, Herr Döring, das war klar, das war ein Schwerpunktzweig. Die meisten, die wir hier jetzt schon festgelegt haben, werden auch dran kommen. Natürlich ist ein Nicht-Schwerpunktzweig keine offizielle Bezeichnung. Die offizielle war Schwerpunktzweig und die übrigen, nicht? Manchmal in den 60er Jahren haben sie sich da Fortschrittsindustrien. Automobilbau ist nie Schwerpunktzweig gewesen. Daraus ergeben sich ein ganz Teil der Probleme, die hier so sehr schön ins Detail geschildert wurden. Auch Entwicklungen, also nicht schwerpunktsweit hieß, dass sie wenig Investitionsmittel bekommen. Genau. Und das wirkt sich natürlich auch auf Neuentwicklungen. Die brauchen ja Innovation, wie man sagt, viel Geld. Und diesen Hintergrund muss man sehen. Nicht? Also es wäre in dieser Zeit, als hier der G70 sozusagen in schwierig, also nicht willkommen geheißen wurde von der Zentrale, wäre das also ein Werk der Elektronikprodukt gewesen. Das hätte Ende der 60er Jahre sofort die Zustimmung bekommen, das dazu. Wichtig ist noch, was, das spielte nur am Neben vielleicht eine Rolle, Embargo. Es gibt Leute, die behaupten, die DDR ist am Embargo kaputt gegangen, und zwar westliche jetzt, also Wirtschaftswissenschaftler, Historiker, 48 geschaffen, offiziell, damit die Betriebe aus westlichen Ländern keine Rüstungsgüter in den Osten oder Teile für Rüstungsgüter in den Osten exportieren. Kalte Krieg, Korea lief ja schon der Krieg, nicht? Also da wollte man verhindern. Das Problem und das Dauerproblem und das Problem für die DDR war dann die sogenannten Dual-Use-Produkte, also verschiedenartig verwendbar für friedliche Zwecke, ja, und eben auch für kriegerische. Und über diese Bestimmungen sind, der Sitz war in Paris, entschieden hat die USA, dagegen waren fast alle, die in den Osten exportierten, auch die Bundesrepublik, viele Firmen haben versucht zu unterlaufen, auf der anderen Seite wurde auch scharf kontrolliert. Hier wird im Prinzip die internationale Arbeitsteilung behindert, ne? Und gut, es muss dann eben auf Basis Blast entwickelt werden, aber im eigenen Lande und ja, und mit wurde ja gesagt, finde ich auch gut, dass es gesagt wurde, mit viel größeren Kosten, als wenn wir die importiert haben. Ich denke, wir werden auf das Problem nochmal kommen. Wichtig auch, Vertragsgericht, eine wichtige Einrichtung. Hier war nun ein Urteil, das ein Fehlurteil war, dass die Möglichkeit gab, doch die Beziehungen, die Handels-, also die Lieferbeziehungen zwischen den Betrieben, die Koordination zwischen den Betrieben auf der Basis der Betriebe. Man musste also nicht immer ganz nach oben gehen. Ein Gericht entschied, er hat recht, dieser Betrieb, und die anderen müssen die Strafe zahlen. Das mochte ich in Erinnerung bringen, weil sonst immer die Gefahr besteht, ich muss sagen, ganz oben ist alles entschieden worden. Nicht alles ist ganz oben entschieden worden. Es gab auch die Möglichkeit, dass die Betriebe untereinander sich streiten und natürlich auch sich einigen konnten. Ja, so viel, ein paar Stichworte.
Eine Bitte habe ich noch, ja, den Unterschied zwischen VVB und Kombinat, weil dazu...
Ja, bei DDR fallen heutzutage allen Leuten, ich will nicht die Anwesenden, sondern diejenigen, die damit befassen, Kombinate ein. Die Kombinate haben also zwei Jahrzehnte eine Rolle gespielt, die Vereinigung Volkseigener Betriebe, VVB, dagegen drei Jahrzehnte lang, länger eigentlich. Es gab verschiedene Etappen, ich will das nicht im Einzelnen schildern, aber die ersten, nach den ersten VVB kam ab 1952 sogar in Verwaltung Volkseigener Betriebe. Der Name war richtig. Diese Verwaltung hatte die Betriebe unter sich und hatte ihnen gewissermaßen den Plan vorzugeben und darauf aufzupassen, dass sie ihn erfüllen.
Das waren die sogenannten Hauptverwaltungen.
Die waren es auch, die Verwaltung auch, ja, ist richtig. Dann kommt das ursprüngliche Lieblingskind der Wirtschaftsreform, des neuen ökonomischen Systems, als wenn man Organisationsstruktur nimmt, waren die VVB. Wie dann 69, also auch noch in dieser Reform, der unser Kollege Sonntag Generaldirektor wurde. Sie unterschieden sich insofern von den davorgehenden VVB, dass sie selber über Fonds verfügten, das heißt Mittel, die sie einsetzen konnten. Wenn hier geschildert wurde, dass man sich eine Prämie ausgedacht hat, dann ist das nur möglich, wenn die VVB über bestimmte Fonds verfügt, die in gewisser Abhängigkeit waren vom Gewinn, den sie ab 1963 als Kennziffer offizielle Kennziffer gab. Und die, wie weit das genutzt wurde, das ist für mich das sehr Interessante, wenn die einzelnen Generaldirektoren vortragen. Ja, Dankeschön, so viel erstmal.
Ja, vielen Dank. Gibt es Trinken, Bedarf, sich irgendwie zu positionieren, sonst machen wir, ja, Herr Dr. Sonntag, bitte.
Ja, so möchte ich mal noch weiter fortfahren. Wir haben also immer versucht, neue Fahrzeuge zu bauen. Die sind aber immer wieder gescheitert an den nicht bereitgestellten Investmitteln, die man gebraucht hat. Denn ohne Geld kann man kein neues Auto bauen. Und wir hatten ein Auto, das war der sogenannte 603. Wir suchen ja mal das Bild, damit man das noch zeigen kann. Und dieses Auto sollte den Trabant ablösen. Es war auch mit Thoroplast vorgesehen und war wesentlich größer als ein richtiger vollwertiger Viersitzer. Wir hatten die Erprobung abgeschlossen, neuen Funktionsmuster, und der Generalsekretär Honecker war in Leipzig in Chemnitz zu einer Bezirksdelegiertenkonferenz, und ich hatte mit dem Zwickauer Stadtsekretär abgesprochen, dass wir so ein Auto nach Chemnitz schaffen, ins Heckertwerk, und wollten das dem Erich Honecker vorstellen, damit er uns die Auflassung gibt, dass wir das Auto bauen können. Das Auto war drin, war alles untergestellt, und dann wäre ich plötzlich gerufen, und es hieß, das Auto ist sofort wieder nach Zwickau zu schaffen. Dann haben wir das Auto wieder nach Zwickau geschafft, und 8 Tage später kam die Weisung, die Entwicklung ist einzustellen. Wir mussten also die Entwicklung einstellen. Die Autos mussten dann vernichtet werden. Wir haben leider von dem Auto, wir haben zwar im Museum fast alle Typen, die wir gebaut haben, aber von dem haben wir eben keins mehr.
Und wann war das?
Das war 1969 oder 70 sowas, muss das gewesen sein. 70 oder 69, 70 etwa.
Mit welcher Begründung geschah das?
Bitte?
Mit welcher Begründung einstellen?
Das gab es nicht.
Gab gar keine.
Gab keine. Wir haben einfach den Befehl gekriegt, die Autos nach Zwickau und die Entwicklung ist einzustellen.
So, und wer hat denn den Befehl
erteilt? Dr. Müller. Und ich war dann Mitglied der Sektion 7 im RGW. In der Sektion 7 waren alle Verantwortlichen, die für den Automobilbau im Rahmen des RGW zuständig waren. Und der Leiter dieser Sektionsgruppe 7 war der Herr Nowotny, der tschechische Generaldirektor im Automobilbau. Ich hatte mit dem ein gutes Verhältnis und habe gesagt, Herr Nowotny, es wäre doch schön, wenn wir vielleicht gemeinsam ein Auto bauen könnten. Ja, da war nicht abgeneigt, und wir sind dann zu diesem Ergebnis gekommen, dass wir gemeinsam ein Auto bauen. Unsere Leute sind nach Wladivostok gefahren, haben mit den Konstrukteuren dort gesprochen, die sind zu uns gekommen. Es gab einen großen Streit zwischen Vorderradantrieb und Hinterradantrieb. Die Tschechen waren ja auf ihren Hinterradantrieb versessen. Wir wollten unseren Vorderradantrieb bringen. Musste alles kalkuliert werden, was ist günstiger, was kostet mehr, was kostet weniger und. Der Tscheche hatte dann zugestimmt, Vorderradantrieb, aber mit Längseinbau, den Motor längs einzubauen. Wir wollten ihn quer eingebaut haben. Na gut, wenn man Kompromisse schließt, muss man auch sowas mal mit akzeptieren. Das ging dann weiter. Die ganze Geschichte endete dann in einem Regierungsabkommen zwischen Tschechen und der DDR, dass diese Entwicklung so fortgeführt wird. Insgesamt sollten 600.000 Autos gebaut werden, 300.000 bei den Tschechen und 300.000 bei uns. Hier muss ich noch was einwenden. Wir hatten Probleme mit dem Motor. 1960 hat der Wankel in München im Deutschen Museum seinen Wankelmotor vorgestellt. Von uns waren 3 Konstrukteure aus Tschobau, und zwei vom Forschungsentwicklungswerk in Chemnitz. Die waren haben an dieser Beratung teilgenommen und die kamen wieder und haben gesagt, also der Vierplaktmotor ist gestorben, es lebt nur noch der Kreiskolbenmotor. Die Chobauer hatten innerhalb von einem Vierteljahr einen Kreiskolbenmotor, 200 Kubik, entwickelt und gebaut. Die Chemnitzer hatten auch in der Zeit einen Motor gebaut. Und der Generaldirektor hat gesagt, alle anderen Entwicklungen abbrechen, jetzt konzentrieren wir uns auf Kreiskolbenmotor. Der Kreiskolbenmotor sollte in das Auto eingebaut werden, was man in Chemnitz den Honecker vorstellen wollten. Nach etwa 4 Jahren haben die Konstrukteure gesagt, uns wird der Boden sehr heiß, wir kommen ohne Lizenz mit NSU nicht hin. Na gut, ging es hin und her, Kommissionen wurden eingesetzt, Berechnungen angestellt, dann wurde die Lizenz von NSU genommen. Als wir die Lizenzunterlagen hatten, haben wir festgestellt, die waren auch nicht weiter als wir. Die hatten das Schieberuckeln, genau wie wir. Die hatten in der Torride, hatten sie Risse wie wir. Und wir haben dann eine Nikosil-Schicht eingeführt, da haben wir die Risse weggebracht. Also wir haben praktisch den Laden auf Vordermann gebracht. Und der Motor lief. Die TU Dresden, der Professor Jande, hat sich das angenommen, hat das untersucht und hat gesagt, der Motor geht zwar, aber der hat einen schlechten Verbrennungsrahmen. Und mit dem Verbrennungsrahmen kriegt man eine schlechte Verbrennung und damit gibt es auch schlechte Abgaswerte. Und damit ist der Motor nicht so gut wie ein guter Viertaktmotor. Wurde wieder vom Minister eine Arbeitsgruppe eingesetzt, untersucht und es wurde gesagt, die Entwicklung zurückstellen und wir bauen den Viertaktmotor in das Fahrzeug ein. Es wurden die Untersuchungen angestellt, den Viertaktmotor zu bauen, aber dabei hat man festgestellt, dass enorme Investitionen für einen solchen Motor notwendig sind. Wir kommen dann nochmal darauf, wenn wir über den VW-Motor sprechen. Enorme Mittel notwendig sind. Dann haben wir uns wieder überlegt, was können wir denn machen? Die Tschechen hatten den Motor. Da haben wir in unser Konzept eingearbeitet. Die Tschechen liefern für unsere 300.000 Fahrzeuge den Motor. Und wir liefern für die Tschechen die Getriebe, Hinterachse, Vorderachse, Lenkung, um den Wertausgleich zu kriegen. Auf dieser Basis wurde dann mit der Plankommission, der VVB, den Betrieben eine Konzeption erarbeitet. Und die Konzeption ging dann über rund, aber die erforderte 7 Milliarden. Und die 7 Milliarden hatte die Plankommission nicht. Und da haben die, ach, das muss ich noch dazu sagen, in der Konzeption war vorgesehen, dass Sachsenring den Grundtyp baut und Eisenach baut die Sonderausführung. Coupé und Pickup und so weiter. Und da aber die 7 Milliarden nicht gereicht haben, hat die Plankommission gestrichen, hat gesagt, die Sonderausführung baut Sachsenring mit und Eisenach wird umprofiliert zum Getriebewerk. Und Lenkung und Hinterachsen. Also die sollten die Zulieferung ausgleichen. Wir waren dann beim stellvertretenden Ministerpräsident Schleiber. Der hat uns die Vorlage vorgetragen. Da war der Werkleiter von Eisenach mit, der Werkleiter von Sachsenring, der Parteisekretär von Eisenach, der Parteisekretär von Sachsenring. Die Konzeption wurde vorgetragen, wurde zugestimmt, war alles klar. Am 3. April 1973 war dann die Tagung des Politbüros und der Ministerpräsident Stoff musste die Vorlage im Politbüro verteidigen. Wir waren im Politbüro, hatten unsere Autos mit, sind runter in den Keller gegangen, wo die Autos standen und der Gerhard Schürer stand neben mir und der Honecker fragte den Schürer, nur Gerhard, klappt das alles? Sagt er, ja, klappt alles. Gut. Honecker ist mit dem Auto gefahren. Mein Fahrer hat ihn gefahren, hat ihn wieder einen Fehler gemacht, hat die Staatssicherheit nicht verständigt. Die waren so hinausgefahren, haben sie da wieder abgefangen und haben das in Ordnung gebracht. Jetzt war eben die Politbüro-Sitzung. Die haben alle ihren Standpunkt vorgetragen und Der Standpunkt war dann so, ich sage es mal ganz grob, dass der Dr. Müller gesagt hat, wenn wir den Automobilbau diese Gelder geben müssen, habe ich für alle anderen Industriezweige kein Geld mehr. Und damit ist die Vorlage nicht entscheidungsreif. War ein Ministerratsbeschluss, der nicht entscheidungsreif war. Der Genosse Honecker hat dann gesagt, also die Vorlage ist nicht entscheidungsreif. Die Plankommission muss noch einmal neue Berechnungen, neue Untersuchungen anführen. Wir waren dann in dem Sanatorium vom Bergbau in Zwickau. Der Herr Klopfer hier, der Staatssekretär, musste die Arbeitsgruppe leiten. Und wie der Erich Honecker sagt, also die Vorlage ist nicht entscheidungsreif, springt der Leitleiter von Sachsenring auf und sagt, Genosse Honecker, und die Vorlage ist entscheidungsreif. Totenstille in dem Saal. Und, ja, der Harry Tisch hat gesagt, den muss man ablösen. Aber keiner hat sich getraut, den Werkleiter Ullmann abzulösen. Er hat nämlich in der Belegschaft einen hohen Stand gehabt. Er war sehr anerkannt von der Belegschaft und das war also nicht. Und damit ist das Ding wieder im Sand verlaufen. Und alle Entwicklungen, die wir weitergetrieben haben, die sind gescheitert. Wir haben hier das Fahrzeug 610.
Ja, der Bock, ja. Ja. Hier ist das, der Rieder läuft gerade ja, durch ja. Die, genau, ja. Hört es einmal hoch, genau nach hinten ja. Einmal, dass die anderen es auch sehen, genau.
So, und ja, alle Entwicklungen, die wir betrieben haben, sind praktisch im Land verlaufen. Und jetzt, ich war dann Betriebsdirektor im Wissenschaftlich-Technischen Zentrum und Stellvertreter des Generaldirektors.
Ja, das ist, Herr Dr. Sonntag, jetzt machen wir einen Riesensprung. Ich würde sagen, das ist ja das Ende sozusagen auch. Nee, das ist ja
nicht. Nee, da muss ich noch was einfügen.
Genau, wir machen nämlich erstmal eine Pause. Ja, ja. Dann machen wir erstmal die Generaldirektorenzeit zu Ende.
Also, auch wir als VVB erhielten den Auftrag, Kombinate zu bilden. Wir haben dann im Rahmen der VVB drei Kombinate gebildet. Und zwar ein Kombinat Zubehör. Da waren alle Betriebe, die also Zulieferteile hergestellt haben, zum Beispiel Rena Greichenbach, die die Kupplung gemacht haben, Stoßdämpferwerk Harda, die Stoßdämpfer gemacht haben, die waren in dem Kombinat dann verankert. Im Volksmund hieß das Kombinat Gelumpe, weil die alles hier so aufsammeln müssen. Dann das zweite Kombinat war das Zweirad-Kombinat. Hier war Schobau und Suhl. Die beiden haben die Uni richtig verstanden. Die haben immer einen anderen ausgespielt. Die sollten also im Kombinat vereinigt werden. Und das dritte Kombinat war das Kombinat Ernst Kobel-Werdau, die also die Spezialaufbauten machten für Anhänger und für LKW. Die auch die Koffer gemacht haben für die Armee, die Plastikkoffer und so weiter. Das war also die Bildung von Kombinaten im Rahmen der VVB. So, und nun haben wir natürlich immer wieder versucht, uns eine Perspektive zu kriegen. Und ich muss sagen, das ist natürlich nicht einfach als Leiter. Wenn du gearbeitet hast, hast du ein neues Erzeugnis entwickelt, auf die Beine gebracht. Und dann musst du vor der Belegschaft hintreten. Das war für so einen Tischkasten. Also das hat immer wieder schwer zugesetzt. Aber wir haben nie den Mut verloren und haben immer wieder versucht, aus der Situation heraus irgendetwas zu schaffen. Soweit erst einmal das.
Ja, vielen Dank erstmal.